BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Der Kaffee ist fertig. Noch nicht. Heute haben wir einen Kaffeeratsch, einen Kaffeeklatsch. Bei mir zu Gast ist Rudi Grapp von der Firma Dallmayr, der seit über 50 Jahren sich schon als Lehrling mit dem Thema Kaffee beschäftigt hat. Und vielleicht haben Sie gerade eine Tasse oder ein Haferl Kaffee in der Hand und überlegen, wann Sie überhaupt Ihren ersten Kaffee getrunken haben. Über Kaffee, über die Qualität von Kaffee, über die Zubereitung von Kaffee und wo Kaffee überhaupt herkommt, unterhalten wir uns heute bei unserem Kaffeeratsch. Und wir werden sicher viel Neues und Interessantes erfahren. Und wir haben hier schon eine ganze Anordnung von verschiedenen Kaffeesorten. Und es riecht schon sehr gut nach Kaffee. Grüß Gott und habe die Ehre, Rudi Grapp. Schön, dass Sie wieder einmal da sind. Sie waren ja vor ein paar Wochen schon zum Thema Tee. Und dann haben wir gesagt, eigentlich haben Sie als Kaffee-Experte angefangen. Ratschen wir doch mal über, bei einer Tasse Kaffee oder mehreren, ratschen wir doch mal über Kaffee. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich sage jetzt auch erst einmal guten Morgen oder habe die Ehre.
Ja, gell.
Okay. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was über den Kaffee erzähle.
Mit Kaffee hat er Ihre Karriere als Lehrling im legendären Feinkosthaus Dallmayr angefangen, bevor, darüber haben wir das letzte Mal geratscht, Sie dann die Liebe zum Tee entdeckt haben. Mhm. Kaffee war etwas, was Sie begeistert hat. Können Sie sich erinnern, wann Sie Ihren ersten Kaffee getrunken haben? Für mich war das immer nur das Erwachsenengetränk. Ich glaube, ich habe bis 20 oder 25 gar nie einen Kaffee getrunken.
Ja, mit sowas Kaffee-ähnlichem bin ich mit 10 Jahren ungefähr in Verbindung gekommen. Das war dann eben so ein Karo, so ein Malzkaffee, den wir halt als Kinder gekriegt haben. Aber in der Regel hat es immer Milch gegeben, eine kochte Milch oder mit Kakao was. Aber das war so der erste Kaffee quasi und kann ich mich noch wirklich gut erinnern. Da haben wir dann, mein Bruder und ich, wir haben dann so Butterbrotschifferl gemacht. Die haben wir so mit dem Messer ausgeschnitten, so fingerlange Dinger und haben es dann in dem Kaffee schwimmen lassen, bis der Butter geschmolzen ist. Und dann haben wir das mit dem Löffel rausgefischt und haben das so gegessen.
Das war Kaffeesuppe.
Total gut geschmeckt. Und ansonsten, es ist einfach schon so, dass man, sagen wir so, wir beim Wein auch, bis man so 15, 16, 17 ist, ist man noch nicht, der Körper oder die Zunge ist noch nicht so ausgelegt für so Sachen. Und Kaffee und Wein in der Tat schmeckt einem erst richtig, wenn man ein bisschen älter wird, wenn man dann diese Säuren, diese Gerbstoffe eher dann verträgt vielleicht auch oder gewöhnt ist. Und so ist es, dass man mit so, ja, ich war dann 16, weil ich tatsächlich intensiv mit Kaffee in Verbindung gekommen bin beim Dallmayr eben. Und gleich als Lehrling in der Rösterei das erste halbe Jahr war. Und da war mein Job dann, die täglichen Produktionsausfallmuster aufzugießen. Und das vergleicht man dann immer mit einer Woche vorher, einen Monat vorher und so, ob alles noch in Line ist sozusagen, ob alles qualitativ alles passt. Und da habe ich die ersten professionellen Kaffeeproben mitgemacht. Und habe dann, wenn die großen Kollegen alle probiert haben, habe ich als Lehrling dann immer so ein bisschen nachprobiert, ob ich das auch so rausschmeckt, was die so alle so von sich gegeben haben, die geschmacklichen Attribute alle. Und so habe ich angefangen. Ja.
Aber wie Sie gerade sagen, ich glaube, der Gaumen und die Zunge und die Geschmacksnerven müssen ja erst sensibilisiert werden, weil man ja im Lauf seines Lebens immer neue Geschmacksnuancen kennenlernt. Zum Beispiel, dass man mal auf Kaffee kommt oder auf guten Tee, über den wir uns ja schon 2 Stunden unterhalten haben. Oder zum Beispiel auf einen guten Wein. Das muss man ja erst im Lauf eines Lebens erschmecken.
Ja, das ich sage immer, das ist wie ein Training. Also das muss man einfach auch dann tatsächlich täglich machen. Und dann kommt man irgendwann schon mal drauf. Und Voraussetzung ist natürlich schon, dass man den Gaumen und die Nase dazu mitbringt. Also da ist ja auch nicht jeder gleich. Und offensichtlich hat der liebe Gott mir da ein bisschen mehr in die Schublade reingesteckt. Also das funktioniert ganz gut. Und das sind eigentlich dann die Voraussetzungen, die man hat. Und dadurch sind sie eigentlich auch in der Firma auf mich aufmerksam geworden, weil ich dann eben was gemerkt haben, da ist ein junger Mann, der sich A interessiert für das Thema und B auch wirklich gut probieren kann. Also das habe ich dann da auch erst so richtig für mich entdeckt, was in mir steckt sozusagen.
Und C als kleiner Bub schon gesagt hat, er möchte mal Probierer werden.
Genau.
Das haben sie mir das letzte Mal erzählt, weil sie so Haferlschlecker waren.
Das war so nett, das hat mir meine Mama dann erzählt, da habe ich dann beim Dallmayr tatsächlich schon gearbeitet und gesagt, du weißt schon, gell? Und ich war dann auch Probierer oder Verkoster oder wie ein Cup-Tester, wie es jetzt neuerdings heißt. Und du wolltest als Bursche immer Probierer werden. Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht mehr, aber Jo hat gesagt, wenn es Fünfjähriger, wenn sie dich gefragt haben, was willst du denn werden, dann hast du gesagt, Probierer oder Mörtelrührer, also Maurer. Und ich habe mich dann für einen Probierer entschieden, was keine schlechte Idee war, dann im Nachhinein.
Aber mit Rühren hat es zu tun gehabt. Und wo Sie jetzt gerade so erzählt haben, wie so die ersten Kaffeeerlebnisse waren, sieht man auf einmal vor sich so alte Tanten, die so einen riesen Haferl-Kaffee gehabt haben und mit dem Brot eingetaucht haben, wenn sie es nicht mehr so essen können.
Ja, genau.
Oder mit dem Kuchen.
Das mache ich heute noch. Also wenn es einen Mama-Kuchen gibt, den tauche ich gerne in Kaffee.
Also das darf man.
Das darf man. Klar, man darf halt einmal alles.
Schmecken muss es einmal.
Genau, das muss jeder für sich selber immer entscheiden. Also ich bin da nicht derjenige, der sagt, das geht gar nicht. Doch, bei einem sage ich, geht gar nicht. Das ist zum Beispiel der Espresso nach dem Essen. Ich mag es einfach nicht, weil ich habe ein kurzes Essen gehabt und habe dann einen schönen Fisch oder vielleicht auch noch ein Glas Wein und dann darf ich jetzt einen Espresso trinken und dann mache ich mit dem Wein noch weiter, weil man noch gemütlich beieinander sitzt. Das ist eine Disharmonie vom Geschmack her, das geht gar nicht. Also da sage ich dann, das geht nicht, aber ansonsten...
Werde ich mir merken.
Ansonsten kann eigentlich jeder oder das machen und tun, wie er will. Und auch beim Kaffee gibt es auch keine Vorschriften. Der eine mag es kräftig, der andere mag es fein, der andere der steht auf Kaffee mit Milch und Zucker und. Also da, wie es daherkommt.
Jeder, wie er mag. Darum gibt es auch so viel Auswahl. Aber weil wir gerade über die Kindheitserinnerungen sprechen, die teilen wir ja auch. Ich durfte in der Früh immer als Kind in der Kaffeemühle die Bohnen mahlen. Und ich finde den Geruch nach wie vor wunderbar, ein frisch gemahlener Kaffee, der riecht so verheißungsvoll.
Das ist in der Tat sensationell und im Kaffee stecken ja Aromen, also bis 800 verschiedene Aromen haben sie jetzt entdeckt. Also das Kaffeearoma ist auch so komplex, dass das kein Chemielabor der Welt nachbauen kann. Man kann halt Erdbeeraromen nachbauen, alles Mögliche.
Kaffee
aber
nicht.
Kaffeearoma geht nicht, nein, das gibt es nicht. Das ist also, entsteht nur durch das Rösten der grünen Kaffeebohne, mit heißer Luft, da kommen auch keine Zusätze dazu, entstehen diese ganzen Kaffeearomen. Das ist schon fantastisch. Und durchs Mahlen ja, werden sie natürlich aufgebrochen und dann entsteht ein Schwall, ein intensiver Schwall an Aromen und das ist schon fantastisch.
Und so gut riecht es hier heute.
Genau. Und da muss ich jetzt auch noch schnell an unseren kleinen Fitos noch, weil der hat mir nämlich gestern geholfen. Ich habe es nämlich mit der Handmühle schnell noch gestern Nachmittag haben wir die Kaffees gemahlen und der Fitos, der hat mir da geholfen. Und an der Stelle noch vielen Dank und das haben wir mitgekriegt, dass er leider Fieber hat. Also gute Besserung an der Stelle.
Ja, Fitos, vielen Dank fürs Kaffeemahlen. Das ist wirklich die schönste Kinderarbeit, in der Früh am Sonntag Kaffee mahlen, dann riecht's gut, dann wird der Kaffee, also ich bin ja so aufgewachsen, dass man Filterkaffee hat, so macht man es bei mir in der Familie immer noch, mit dem klassischen Melita-Filter auf der Kaffeekanne. Meine Oma hat dann immer noch so einen Schutz drum gehabt, so wie so ein Plumeau für die Kaffeekanne und dieses Tropfending. Dass beim Ausguss das nicht tropft, dass das die schöne, gute Damast-Tischdecke nicht verdrenzt wird.
Das ist ein kleiner Schwamm, den man mit so einem Gummiringel vorne am Ausguss hingehängt hat. Ja.
Ob es die Dinger noch gibt?
Ich glaube schon.
Kaffeekannen dagegen gibt's kaum noch, gell? Ist mir aufgefallen. Es steht bei niemand mehr Kaffeekanne auf dem Tisch.
Ich weiß, wo ganz viel stehen, zum Beispiel auf unserer Hütte vom Verein. Wir haben eine Berghütte im Spitzing und da haben wir halt auch vom Strom her ein Problem. Also da wird Filterkaffee gemacht und da haben wir bestimmt 10, 12 Keramikkannen, die da im Kastel drin sind und da machen wir immer fleißig Filterkaffee. Und schmeckt dann jeden.
Ein Kaffeeratsch haben wir heute, einen Kaffeeratsch und einen Kaffeeklatsch. Warum ist denn, Rudi Graf, der Kaffee das klassische Morgengetränk?
Ja, weil da natürlich Koffein drin steckt und weil das schon ein Wachmacher ist, auf alle Fälle. Und wobei, da kann man jetzt wieder streiten, was ist das klassische Frühstücksgetränk? Da sage ich dann eher, bin dann schon eher beim Tee, wenn ich so mit Wurst und Schinken und Käse und sowas. Aber Kaffee und Croissant zum Beispiel oder Härndl, das geht hervorragend zusammen und das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Und Wachmacher, wie gesagt, Koffein regt das zentrale Nervensystem an und da kommt man einfach in Schwung, der Kreislauf wird angeregt und Kaffee gilt eigentlich so theoretisch auch als Dopingmittel. Nur das ist so, dass die Sportler, bis das wirkt, die müssen da, was weiß ich, 20 Liter Kaffee trinken und dann geht es natürlich nicht.
Dann kann man nicht mehr rennen oder woanders hin. Aber Kaffee ist ein köstliches und ein edles und elegantes Getränk und immer schon teuer gewesen. Sie haben ja bei den Nachrichten gesagt, die Kaffeebohnen hießen immer das braune Gold. Mhm. Also was ein wertvolles Handelsgut auch immer gewesen. Auch aufwendig, Kaffee zu produzieren. Und Kaffee kann ja natürlich nur in exotischen Ländern produziert werden, weil die Kaffeepflanzen wachsen bei uns noch nicht. Noch sind die Temperaturen nicht so.
Na, außer bei der Schwiegermutter am Fensterbrettel. Aber
komm.
Und auch mit der Ernte haben wir mal, glaube ich, 3 Kaffeekirschen dran gehabt. Da kriegt man nicht einmal eine Tasse her. Nein, Kaffee wächst, sagen wir, 20 Grad nördlicher, ganz grob nördlicher und südlicher Breite am Äquator. Da haben wir also die Klimavoraussetzungen, das ist immer schön warm, es gibt keinen Frost, das ist ganz wichtig. Kaffee, wenn eine Nacht mit minus 1 Grad erwischt, dann ist die Kaffeepflanze tot, also das ist ganz wichtig. Und rund um den Äquator hat man auch diese vulkanische Erde, so rötliche Erde, sehr, sehr fruchtbar und das liebt der Kaffee. Also Wärme, Feuchtigkeit und fruchtbare Böden, die bringen die Qualitäten vom Kaffee hervor.
Kaffee hat ja eine jahrtausendalte Tradition, wie auch der Tee. Und ich finde es immer so faszinierend, wie man irgendwann mal rausfindet, dass aus einer Pflanze etwas ganz anderes gewonnen werden kann. Sie haben ja gerade auch gesagt, ursprünglich heißt es ja Kaffeekirsche. Das sind ja auch so rote Bopperl. Mhm. Und es ist ein langer Prozess, bis daraus die Kaffeebohne entsteht.
Mhm. Ja gut, also fangen wir bei der Geschichte an. Das war das 9. Jahrhundert, wo in Äthiopien, also der Legende nach, Kaffee entdeckt wurde, wo ein Ziegenhirte festgestellt hat, die Tiere fressen da von einem Strauch die Blätter und so rote Früchte und sind dann die ganze Nacht da quietschlebendig da in dem Stall umeinander gekupft. Und dann haben die das halt auch ausprobiert. Und
schönes
haben,
Bild.
Ja, haben dann gemerkt, hoppla, anregende Wirkung und so. Und dann haben die ursprünglich erstmal diese Kaffeekirschen so gegessen. Und da ist natürlich auch Koffein drin, also die ganze Kaffeepflanze von der Wurzel bis zu den Blättern ist koffeinhaltig. Die Pflanze schützt sich damit vor Fraßinsekten oder Schädlingen, weil das Koffein auch sehr, sehr bitter ist, wenn man es pur so mal genießt. Und dann denke ich mal, dass per Zufall irgendwann einmal ein paar Kaffeekirschen oder Bohnen am Rand von einem Lagerfeuer hingefallen sind und dann so versehentlich mitgeröstet wurden und dann dieses Aroma entstanden ist. Also ich denke, so ist man irgendwie draufgekommen. Und der Mensch ist ja immer neugierig und in der ganzen Geschichte schon gewesen. Und so sind solche Sachen halt entstanden.
Und die Geschichte ist so schön. Ob es jetzt so war oder nicht, sei dahingestellt.
Auf alle Fälle, genau. Ja, und heute ist Kaffee eins der wichtigsten Welthandelsgüter schon mal. Ja, wenn man so nach Erdöl war, lange Zeit war Kaffee immer der Nummer 2. Heute glaube ich, dass die seltenen Erden noch dazwischen gegangen sind. Und Kaffee ist in Deutschland auch nach wie vor das liebste Getränk der Deutschen mit 167 Liter pro Kopf und Jahr. Das ist schon mal eine Ansage.
Das ist ja fast ein halber Liter pro Tag.
Deutlich mehr wie Bier, ja. Mhm. Und das sind im Schnitt diese 3 bis 4 Tassen, wo man auch immer aus gesundheitlichen Aspekten empfiehlt, sollte man trinken.
Vor kurzem gab es ja auch eine Untersuchung, dass der Kaffee am Morgen am bekömmlichsten ist.
Da gibt es so viele Untersuchungen, da mag ich jetzt nicht reingrätschen.
Ja, ich weiß schon, dass ich nachmittags gerne einen Kaffee trinke und einen Kuchen von der Schwiegermutter dazu. Wann es einem einfach schmeckt.
Aber es ist auf alle Fälle so, also man hat ja früher immer gesagt, wenn man zu viel Kaffee trinkt, dann kriegst du einen Herzinfarkt und ein Magengeschwür und was weiß ich. Und das ist alles widerlegt. Im Gegenteil sogar. Also man weiß heute, dass Kaffeetrinker eher auf der gesunden Seite sind. Also weniger Krebs zum Beispiel, Nierenkrebs, Leberkrebs, das kann Kaffeekonsum nicht verhindern, aber es gibt Studien, wo also Kaffeetrinker weniger Krebsfälle in diesem Bereich haben.
Ein Kaffeeratsch. Schön ist es, über Kaffee zu reden, weil man den Geschmack, also wir haben jetzt beide gerade einen Schluck genommen, den Geschmack auf der Zunge hat und den Geruch in der Nase. Sie haben ja gerade erzählt, dass man den Geschmack sensibilisieren kann. Mit der Nase muss man aber in Ihrem Beruf auch ganz schön viel arbeiten. Also Schnupfen geht da schlecht.
Das geht schlecht und ich habe, wie Corona war, tatsächlich ein bisschen Muffensausen gehabt, weil da waren ja ganz viele dabei, die dann einen Geruchssinn quasi
und den Geschmackssinn
verloren, ja. Geruch und Geschmack verloren haben. Und dann haben wir gedacht, wenn mir das passiert, dann kann ich eigentlich meinen Job an den Nagel hängen, zumindest für die
aber
Zeit.
Aber toi, 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 ist nicht ist passiert.
Ist einmal vorübergegangen, Gott sei Dank, ja. Vielleicht, weil ich so viel Kaffee und Tee trinke. Ja, ja, das ist schon wichtig, klar. Das ist, wie Fußballer vielleicht ihre Füße versichern sollten, sich.
Sollte der Probierer sein Nasen und seine Zunge versichern. Das wäre mal für die Versicherungsagenturen ein Aspekt. Kaffee ist was ganz Kostbares. Wo sind denn die Anbaugebiete? Äthiopien haben wir schon gerade gesprochen, Kolumbien, soviel ich weiß.
Ja, im Prinzip, also wie gesagt, alles, was rund um die Welt in Äquatornähe an Ländern da sind, das sind Kaffeeländer. Genau. Und Äthiopien ist halt insofern spannend, weil Äthiopien die Urheimat von Arabica-Kaffee ist. Es gibt ja zwei Hauptgattungen von Kaffee, das ist Arabica und Robusta. Arabica ist der edle, der feine, der auch sagen wir, in Filterkaffeemischungen eigentlich fast ausschließlich verwendet wird. Die sind jetzt nicht so kräftig, nicht so intensiv, aber haben trotzdem eine gute Fülle, haben einen Körper, also haben wir feine Säure und ein ganz tolles Aroma. Und in Äthiopien das einzigartige daran ist, dass die so ein kräuteriges Aroma haben. Also das gibt es in keinem anderen Kaffee auf der Welt. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Und da vielleicht noch eine Geschichte dazu. Da ist unser Haus wirklich seit 1960 ununterbrochen Abnehmer äthiopischer Kaffees. Hängt damit zusammen, dass der Seniorchef damals mit dem Schiff nach Ostafrika gefahren ist und sich die Länder Kenia, Tanganyika hieß es damals, und Abessinien, das heutige Äthiopien, angeschaut hat, und um den Kaffee für unser Haus zu finden. Und der ist dann heimgekommen und hat gesagt, Äthiopien, das ist unser Kaffee. Und wir sind seitdem, also seit 1960, ununterbrochen Abnehmer dieser Kaffees. Und ich behaupte auch, dass wir weltweit die größten Abnehmer äthiopischer Kaffees überhaupt sind. Das ist das Schöne. Ansonsten hat sich von Äthiopien aus der Kaffee über den Jemen ausgebreitet. Da hat es immer schon über das Rote Meer hat es immer schon Handelsbeziehungen gegeben mit Jemen. Und da gibt es auch eine Hafenstadt, die heißt Mocha oder Mokka. Mhm. Und daher vielleicht auch der Name Mokka. Die Stadt gibt es leider halt nicht mehr. Es war Hafenstadt im Jemen. Und dann waren es die Holländer, die dann irgendwann mal im 16., 17., Ende, Mitte 17. Jahrhundert nach Ceylon, Java, Sumatra Kaffeepflanzen verbracht haben und dort angepflanzt haben in ihren Kolonien. Später die Franzosen, dann die Portugiesen nach Brasilien. Und so hat sich irgendwann der Kaffee im Laufe der letzten 300 Jahre über die ganze Welt ausgebreitet. Und Robusta ist dann noch so. Robusta kommt ursprünglich aus dem Kongo. Und wie gesagt, vor 300 Jahren gab es Arabica in Äthiopien und Robusta im Kongo und sonst nirgends auf der Welt. Und erst über die Kolonien hat sich der Kaffee dann über die ganze Welt verbreitet.
Waren auch andere Handelswege dann?
Ja, war ein bisschen mühseliger wie heute, weil es noch mit Segelschiffen, und dann haben sie, also der Geschichte nach, der Franzose, da ist das Wasser knapp geworden, der hat noch sein eigenes Trinkwasser quasi geopfert, um die Kaffeepflanze, die er von Paris, vom Botanischen Garten nach Martinique rüber geschmuggelt hat, am Leben zu halten. Hat der seine Trinkwasserration in die Kaffeepflanze quasi reingeschüttet, um die dort sicher anzubringen.
Was für schöne Kaffeegeschichten sich um diese schöne Bohne ranken. Ist dann der Kaffee exportiert worden aus diesen Ländern, von denen wir gerade sprechen, in der gerösteten Form, oder war das die Kaffeepflanze?
Na, das waren immer schon die Bohnen. Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Also der Kaffee muss in den Ursprungsländern exportfähig fertig gemacht werden. Das geht also nur, der Kaffee wächst ja eben an diesem Kaffeestrauch, und das schaut aus wie eine Kirsche. Und das ist auch ein
schöner Strauch.
Ja, das ist, wenn der auch blüht, das sind ganz weiße Blüten und das duftet nach Jasmin, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe es einmal erlebt, da war alles weiß. Das war wie bei uns im Winter. Da waren die ganzen Kaffeeplantagen, das war ein weißes Meer an Blüten. Das war also wirklich toll.
Wo war das?
Und vom Duft, das war in Kolumbien, war das einmal, habe ich das mal gesehen. Also es war ganz, ganz toll. Und ja, also dann hat man die Kaffeekirsche, und wenn man sich die Kaffeebohnen vorstellt, die haben eine runde Seite und haben eine flache Seite. Und es sind immer zwei Kaffeebohnen mit der flachen Seite so aneinander geschmiegt, die sind in dieser Kaffeekirsche drin. Also das sind eigentlich die Samenkerne. Und die muss man dann eben aus dieser Kirsche rausholen, das nennt man Pulpen. kommt von, aus dem Spanischen. Pulpe heißt Fruchtfleisch und dieses Fruchtfleisch wird entfernt und das nennt man, also entpulpen, wird das Fruchtfleisch entfernt und dann gibt es zwei Methoden, eine trockene oder nasse Aufbereitung. Die trockene ist, da werden einfach die Kaffeebohnen, die werden am Boden, so auf Betonböden oder Patios, wie sie auch genannt werden, werden die ausgebreitet und in der Sonne getrocknet. Man muss halt ständig wenden, dass da kein Schimmel oder sowas reingeht und wenn Regen kommt, dann muss man es abdecken, dass das nicht wieder nass wird, die ganze Geschichte. Und dann so lange am Boden trocknen, bis fertig sind und dann schält man die nochmal und dann hat man die grüne Kaffeebohne. Und abgepackt in 60-Kilo-Säcke und dann kann man es exportieren. Und die zweite Methode ist die gewaschene Aufbereitung. Da werden die Kirschen in einem Pulper, das ist eine Maschine, werden die auch, wird das Fruchtfleisch entfernt und dann kommt es in ein Wasserbad. Und in diesem Wasser, da hängt, an der Kaffeebohne hängen noch Fruchtfleischreste und in diesen Wassertanks fängt es zu fermentieren an. Und das bewirkt nochmal eine intensive Geschmackssteigerung. Und das Gewaschene, die gewaschene Methode ist teurer natürlich, aber die ganz edlen Arabica-Kaffees, die sind in der Regel alle gewaschen aufbereitet und haben dadurch ein sehr feines Aroma, eine feine Kaffeesäure und einen ganz tollen Geschmack. Das kommt durch dieses Waschen. Und danach wird er auch eben getrocknet und da muss man noch so eine Pergamenthaut um die Bohne rum und die muss man noch abschälen, trocknen und dann kann man auch wieder in Säcke abpacken und exportieren. Aber Kaffee kommt als grüne Kaffeebohne aus diesen Ländern zu uns.
Und wann, wo wird sie dann geröstet, die grüne Kaffeebohne? Dann hier?
In den jeweiligen Kaffeeröstereien. Mhm. Ich werde immer oft gefragt, warum röstet ihr das hier in München jetzt, sage ich jetzt mal. Und warum macht es das nicht gleich schon in Kenia oder in Guatemala oder Kolumbien oder sonst wo? Da gibt es viele, viele Argumente, die da dagegen sprechen. Also einmal ist es so, dass sich die Kaffeebohne beim Rösten vom Volumen her verdoppelt. Also das wird doppelt so groß. Das heißt, ich habe doppelt so viel Frachtvolumen. Mhm. Also wenn ich für ungefähr 20 Tonnen grünen Kaffee einen Container brauche, brauche ich für 20 Tonnen Röstkaffee zwei Container. Kostet also schon mal das Doppelte an Fracht und ist auch einfach auch nicht sinnvoll, ökologisch auch nicht. Dann haben wir das nächste Problem, die Technologie. Wir haben halt bei uns die ganzen Anlagen, die Maschinen, die Röstmaschinen, die Abpackanlagen, das gibt es da alles nicht oder in der Form so nicht. Ja.
Um den Qualitätsanspruch auch zu halten.
Genau. Und das Nächste und das Allerwichtigste ist eigentlich, dass Kaffee ja ein äußerst sensibles Produkt ist. Das heißt, der Kaffee muss ja nach dem Rösten sofort sicher verpackt werden. Ja, wenn ich das nicht mache und gerade wenn er die Reise antritt vom Äquator, wo es warm ist, hohe Luftfeuchtigkeit, da verdirbt der Kaffee innerhalb weniger Tage. Also das macht alles gar keinen Sinn. Drum kommt der Kaffee grün zu uns, wir rösten den, wir machen dann auch die Mischungen dann oder pure Ursprünge gibt es ja auch, dass man so Single-Ursprünge hat, wo also keine Mischung ist, aber in der Regel sind es also Mischungen und die werden bei uns dann komponiert, damit auch der Geschmack das ganze Jahr gleich ist. Und dann wird es sicher abgepackt in Vakuumpackungen oder auch mit Schutzgas. In dem Fall mit Stickstoff wird da beigegeben. Und dann ist der Kaffee auch lange haltbar. Und das Problem hätten wir also, wenn es direkt aus dem Ursprung kommt, das wäre also nicht so gut.
Das ist dann aber auch das Qualitätsmerkmal jeder Kaffeerösterei. Genau. Dass man da noch eine ganz andere Nuance reinbringen kann, ja, wie der Kaffee zu schmecken hat.
Genau. Das sind auch die Rezepturen, die sind auch streng geheim, logischerweise. Eins habe ich schon verraten, eben mit Äthiopien, und das zieht sich bei uns tatsächlich wie so ein roter Faden durch, aber der Rest ist dann, alles, was Rang und Namen hat, sagen wir mal so.
Und die Transportwege, wenn die grüne Kaffeebohne, die noch gar keine richtige Bohne ist, transportiert wird, dann muss sie ja sehr trocken transportiert werden, weil die ist ja noch nicht geröstet, die darf ja dann nicht feucht werden. Ist das auf dem Schiffweg oder wie wir beim Kaffee beim Tee gelernt haben, es gibt ja auch Flugtee, den ganz edlen, der ganz schnell da ist.
Ja, das wäre mit dem Flugzeug, also die Mengen, das sind natürlich ganz andere Mengen, die mit Kaffee durch die Welt segeln,
also
sozusagen.
Per Schiff.
Nein, das geht alles per Schiff, das sind also Containerschiffe dann und das wird auch, früher war es in Säcken, waren 60 oder 70 Kilo, ja genau, diese Kaffeesäcke. Und die werden immer weniger, muss man sagen, weil man heute dazu übergeht, dass man das in Container quasi reinbläst. Mit einem riesigen Staubsauger wird das da hineingetan. Und da sind so große Inlays in den Container. Die Container müssen auch absolut geruchsneutral sein. Also es geht nicht, dass da vorher Container Chemikalien oder was drin transportiert hat und dann schippert man einen Kaffee danach rüber. Der Kaffee würde, auch der Rohkaffee würde diesen Geruch annehmen. Und Feuchtigkeit ist in der Tat ein Thema. Und da gibt es auch Grenzwerte, die, also ab da, wo dann quasi auch Schimmelbildung ein Problem werden könnte. Und wir haben bei uns wir sind weit unter diesen Grenzwerten für Dallmayr Qualitätsstandards und haben damit auch kein Problem mit Schimmel oder sowas. Ja.
Und die Kaffeebohnen sind ja federleicht.
Ja, wenn man
Einzelne.
Einzelne, ja, aber wenn man so einen 60-Kilo-Sack am Buckel hat, ist er ganz schön schwer, logischerweise.
Auch 60 Kilo Federn sind schwer, wie man im Mathematikunterricht gelernt hat.
Aber es ist in der Tat interessant. Also eine Kaffeebohne, eine geröstete Kaffeebohne wiegt ungefähr 0,2 Gramm. Das heißt, 5 Bohnen, 1 Gramm. Und wenn man es auf 500 Gramm nimmt, sind wir bei 2500 Bohnen. Und das ist ungefähr das, was ein Kaffeestrauch in der Saison produziert.
Rudi Grapp von der Firma Dallmayr bei mir zu Gast, der sich schon seit über 50 Jahren mit Kaffee beschäftigt, auch die Länder besucht hat. Jetzt haben wir schon über Äthiopien gesprochen. Das ist so euer Hauptanbaugebiet der Firma. Aber es gibt ja noch viele andere Länder, auch Costa Rica, Kolumbien. Wo wird überall Kaffee angebaut?
Ja, also wie gesagt, Äthiopien, da war ich insgesamt am häufigsten natürlich, weil es einfach unser wichtigstes Lieferland ist. Und dann schließt sich ja nebenan Kenia und Tansania an. Das bietet sich also regelrecht an, wenn man schon mal unten ist. Und dann geht es natürlich weiter nach Zentralamerika, Südamerika, also Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Venezuela und so weiter. Honduras, überall wächst ja da Kaffee. Und wenn man dann in den indonesischen Raum noch schaut, Indien zum Beispiel ist nicht nur Tee, sondern auch großer Kaffeeproduzent. Mhm. Da haben wir heute übrigens auch ein Muster dabei, das wir nachher probieren können.
Also in der zweiten Stunde machen wir eine schöne Kaffeeverkostung, haben wir schon ausgemacht.
Genau. Dann gab es früher Ceylon, war eine reine Kaffeeinsel.
Da assoziiert man ja eigentlich immer Tee bei Ceylon, Sri Lanka.
Und es gab dann einen Befall, das war irgendwas, also ein Pilz oder was, und der hat die ganze Kaffeeernte, die ganzen Kaffeeplantagen auf Ceylon zunichte gemacht. Und die Ceylonesen, die haben dann umgestellt auf Tee, das funktioniert bis heute. Mhm. Aber Kaffee hat einfach dort nicht funktioniert. Und dann geht es weiter, Java, Sumatra sind auch ganz, ganz tolle Kaffees. Die haben sehr viel Körper, weniger Säure, aber das sind sehr schwere Kaffees, wie man sagt. Und für uns noch ein ganz wichtiges Lieferland, das ist Papua-Neuguinea.
Darauf wäre jetzt nicht gekommen, habe ich noch nie irgendwo gesehen.
Doch, und zwar ist es ähnliches Anbausystem wie in Äthiopien. Also sind Kleinbauern. In Äthiopien gibt es wirklich Kleinbauern, nur Kleinbauern. Die haben keine Plantagen in dem Sinn, weil der äthiopische Kaffee in den Menschen auch so verwurzelt ist. Also die haben ihre Hütten und haben um die Hütte haben die 50 oder 100 oder 200 Kaffeesträucher, pflücken die Kirschen, liefern das in Sammelstationen ab, wie so genossenschaftlicher Anbau ist das mehr oder weniger. Und das, was sie für sich selber brauchen, das tun sie natürlich schon vorher auf Zeiten. Und die Äthiopier, da wenn man hinkommt, das ist wie in Italien, da wirst du als Gast, erst einmal musst du einen Kaffee trinken mit den Leuten. Das ist einmal, und zu jeder, in der Früh, Mittag und Nachmittag gibt es Kaffee. Das ist eine ganz tolle Zeremonie auch. Die zerstoßen das in einem Mörser, weil Mühlen, so wie wir das kennen, haben das nicht. Die haben so einen Holzklöppel, so einen Mörser, wo der Kaffee dann zum Pulver quasi gemahlen wird. Dann kommt das rein in so eine Kalebasse, wird auf einen Holzkohleofen draufgestellt und dann wird das so aufgekocht. Und das ist Espresso-ähnlich, ein ganz intensiver, würziger Kaffee. Meistens auch noch mit ein bisschen Kräutern dann noch aromatisiert. So Kardamom passt da ganz gut rein, die den natürlichen kräuterigen Geschmack von diesem Kaffee verstärkt. Und da gibt es da einen Kaffee. Und Äthiopien ist das Land der Welt mit der längsten Kaffeetradition. Also es sind nicht die Italiener oder sonst was, die sind ja logischerweise viel später. Die Äthiopier kennen seit dem 9. Jahrhundert einen Kaffee, wir seit dem 17. Jahrhundert. Also wir sind uns um 800 Jahre voraus.
In arabischen Ländern bekommt man sowieso immer in so einen kleinen Kaffee, wie so ein Espresso oder Mokka, bekommt man immer eine Kardamomkapsel rein. Das schmeckt dann auch ganz besonders exotisch.
Ja, das ist auch interessant, wenn man die Kardamomkapsel, kann man also daheim mal ausprobieren, wenn man die in den Kaffee reinschmeißt, dann geht sofort zu einem Ölfilm über den Kaffee oben drüber, über die Oberfläche. Und das ist ein ganz intensiver, guter Geschmack eigentlich, ja. Muss man mögen, wie immer.
Also jetzt haben wir schon viel gelernt, Äthiopien. Aber Papua-Neuguinea, das hätte ich jetzt nie als Kaffeeland gedacht.
Das war eine wilde Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens mal war ich da relativ lange unterwegs und also allein schon die Anreise, das hat 33 Stunden gedauert, bis ich von München bis da Port Moresby da runter.
Und, ja, mit dem Schiff hätte es länger gedauert.
Mit mehrmals umsteigen dann und dann kommst du dann nach 33 Stunden an, fix und fertig, und dann stehen die vor dem Flieger und sagen, ha, schön, dass du da bist, und dann gleich geht's los.
Mit Kaffee.
Und ich war erst einmal klapperl fertig, wenn man so schön sagt. Und und dann sind wir halt da losgezogen. Teilweise ja ganz also spannend, auch mit dem Hubschrauber dann einmal da durch, weil das sind ja teilweise Gegenden, wo du dann mit dem Auto fast nicht mehr hinkommst. Und da wächst Kaffee, ja, weil da auch die idealen Boden- und Klimaverhältnisse sind, und das ist auch so ein Kleinbauernkaffee, wo es halt keine großen Plantagen gibt, und wir sagen immer, das ist so ein wilder Kaffee, wie Äthiopien auch, und Äthiopien, den vergleiche ich immer gern mit Walderdbeere und Gartenerdbeere, also Äthiopien, sorry, wenn ich das immer wieder, aber das ist halt einfach
ist halt ihr Favorit.
Die Walderdbeere ist quasi der äthiopische Kaffee, ist der sehr intensiv ist vom Aroma, einen sehr guten Geschmack einfach hat, aber relativ kleine Bohnen hat. Und wenn ich jetzt sage, was ist jetzt die Gartenerdbeere, dann muss ich sagen, das ist der Kaffee aus Brasilien. Ja. Da sind die Bohnen größer, es ist alles schön gleichmäßig eben. In Äthiopien gibt es kleine, große, lange, dünne, dicke Bohnen, so ungefähr kunterbunt. Und das macht es einfach aus. Das ist nur dieser ursprüngliche Geschmack vom Kaffee, der da drin steckt. Und das andere sind halt dann alles Züchtungen, die man dann mal versucht, immer höhere Erträge und. Und da bleibt dann irgendwo dann auch der Geschmack ein bisschen auf der Strecke. Und das ist dann diese Gartenerdbeere sozusagen.
Also der äthiopische Kaffee, hören wir schon raus, ist was ganz besonders Exquisites. Welchen Kaffee haben denn wir gerade in unseren Tassen?
Das ist in der Tat ein Blend. Da ist, kann man sagen, 20-25% Äthiopien drin. Das ist so eigentlich unser Geschmacksbild, das wir über unsere Kaffeesorten nach außen tragen. Also dieses kräftig würzige, dann dieses kräuterige Aroma, das kommt vom äthiopischen Kaffee, und dann der Rest ist dann Mischung. Da ist dann Kolumbien, Brasilien, Neuguinea, Ostafrika, Malawi, Tansania, alles was es da gibt. Und eben Südamerika, Zentralamerika, da bedienen wir uns. Und wichtig ist es auch, dass es Blends sind, weil es gibt verschiedene Haupterntezeiten beim Kaffee. Also normalerweise ist die Ernteperiode November bis Februar, sagen wir, bei den meisten Kaffees. Papua-Neuguinea ist jetzt so eine rühmliche Ausnahme, da ist die Haupterntezeit im Juni, Mai, Juni, Juli. Mhm. Und da kommt dann frischerntiger Kaffee dann rein, ein halbes Jahr später. Und das nutzen wir sehr gerne, weil man dann die Kaffees, die Erntezeit im Winter haben, mit der Sommerernte quasi mit frischen Kaffees wieder aufpeppen können. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Und daher machen wir das auch gerne. Und wie gesagt, Papua-Neuguinea passt gut zu diesem äthiopischen Kaffee dazu. Und das machen wir also.
Also dann ist eigentlich jeder Schluck Kaffee eine Reise um die Welt.
Absolut.
Wie schön. Bei unserem Kaffeeratsch lerne ich auch oder lernen wir alle viel über die Anbaugebiete, und dann wird einem auch bewusst, wie kostbar dieses Produkt ist. Das hatten wir schon beim Tee. Ich meine, auch die Kartoffeln kamen irgendwann mal zu uns. Was für schöne, gute Grundnahrungsmittel wir haben. Aber Kaffee war ja so ein hohes Handelsgut, das war ja fast eine Währung.
Ja. Man hat auch immer gesagt, das braune Gold tatsächlich auch. Also Kaffee war, und ist auch heute noch, es ist ein Genussmittel. Ja? Obwohl es natürlich alltäglich für uns Deutsche ist. Und wie gesagt, es ist das wichtigste Getränk für uns, was man eigentlich immer so fast nicht glauben kann. Und man meint, das ist immer Coca-Cola oder Bier oder sowas. Nein, es ist Kaffee. Und dann kommt Mineralwasser und dann kommt irgendwann Bier.
Und unser geliebter Tee.
Und ja, der rangiert der leider weit hinten. Ja. Aber weltweit ist das natürlich eine Erfolgsgeschichte von vorn bis hinten. Und Kaffee ist einfach vom Geschmack her, das ist einfach ein tolles Erlebnis. Und wenn man einen richtig guten Kaffee, wenn der frisch gemahlen ist und wenn man den aufbrüht, das ist ein Genuss für die Sinne.
Und ein schönes Ritual.
Absolut. Und wenn es immer heißt, ja, Kaffee und Gesundheit, dann sage ich, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass man sich mit dem Kaffee trifft, so wie wir das jetzt machen, das ist auf einen Kaffeeratsch oder Kaffeeklatsch. Ja. Dass man sich freut, wenn man sich mit die Damen, die treffen sich da mit, machen einen Kaffeeklatsch Nachmittag und dann gibt es einen Kuchen und was weiß ich. Und dann endet dann meistens mit dem Prosecco, aber
auch ein gutes Produkt.
Aber dass man sich dann trifft und zusammenkommt, glücklich ist eigentlich dabei, wenn man sowas macht, das ist eigentlich das, was ich am meisten als Wohlbefinden einschätze und wo ich sage, das ist eigentlich für Gesundheit viel erträglicher, wie wenn ich jetzt irgendeine Medizin nehme, wenn man so gesellschaftliche Kontakte pflegt. Und da ist der Kaffee natürlich ganz vorn dran.
Ja. Man trifft sich ja auch immer einen Kaffee.
Genau.
So zwischen Tür und Angel sagt man, jetzt treffen wir uns aber mal auf einen Kaffee.
Schnell
mal,
gehen wir auf einen Kaffee, hast Zeit, ja. Genau. Und so kommt es.
Ist auch in allen Ländern so. Wie wird denn der Kaffee getrunken in den Ländern, wo der Kaffee angebaut wird? Sie haben ja vorhin schon gesagt, in Papua-Neuguinea wird es in Kalebassen, also in so kürbisförmigen Behältnissen erwärmt. Ja. Jedes Land hat, glaube ich, andere Methoden, Kaffee zuzubereiten. In Mexiko zum Beispiel habe ich mal einen Kaffee, so eine Art Sirup erlebt, wo man diesen Sirup von oben wie in Marokko in die Tasse gegossen hat und dann mit irgendwas aufgegossen. Ich habe vergessen, mit was.
Also witzigerweise ist der Kaffeekonsum in den kaffeeproduzierenden Ländern eigentlich fast kein Thema.
Wie das?
Weil die urbane oder die Bevölkerung dort einen Kaffee aus Historie gesehen nie gekannt hat. Das ist erst seit 300 Jahren in diese Länder gekommen oder teilweise erst seit 150 Jahren. Die sind nicht aufgewachsen mit dem Kaffee. Also Indien ist jetzt klar, Indien ist ein Teetrinker, die trinken jetzt keinen Kaffee. Aber wenn ich jetzt nach Kenia gehe, Kenia ist auch ein wichtiger und ein ganz tolles Kaffeeproduzentenland, ein ganz wichtiger Lieferant. Die Kenianer, die trinken selber keinen Kaffee. Nein. Die machen also so selber gemachtes Bier, trinken irgendwelche Fruchtsaft oder selbst gebastelte Mischungen, Wasser natürlich, aber die trinken selber keinen Kaffee. Und das ist eigentlich in ganz vielen Produzentenländern so, weil die keine Kaffeekultur in diesem Sinne haben. Das ist interessant.
Also es ist nur das Anbaugebiet, genau, aber nicht das Verzehrgebiet sozusagen.
Einzig Brasilien, das ist das größte Kaffeeanbauland, das wir haben. Die produzieren, wenn es gut geht, einmal ein Drittel oder gar noch mehr am Gesamtmarkt. Und Brasilien ist auch der zweitgrößte, glaube ich, Kaffeekonsument oder der drittgrößte. Nummer eins müsste Amerika sein, Nummer zwei ist Deutschland, Nummer drei ist Brasilien. Also die Deutschen spielen im Weltmarkt eine ganz große Rolle. Also 10% von der Weltproduktion wird in Deutschland konsumiert.
Das ist ja unglaublich. Ja. So ein großes Land ist ja Deutschland jetzt auch. Nicht sind wir solche Kaffeetrinker.
Ja, drum ist Kaffee eben Nummer eins bei uns, ja, ganz klar. Und wir werden nur übertroffen von den Skandinaviern, also Finnland. Die haben einen Pro-Kopf-Verbrauch von ungefähr 12 Kilo. Wir in Deutschland haben 6,5 Kilo pro Kopf und Nase. Und wir liegen über den Italienern.
Das hätte ich jetzt nicht da. Das für mich das Land des guten Kaffees.
Das täuscht.
Aber man ist ja so in Urlaubsstimmung, da assoziiert man wahrscheinlich mehr Kaffeegenuss.
Für uns ist halt der
Kaffee. Und Wein.
Für uns ist der Kaffee halt ein Getränk und in Italien ist halt, die trinken in der Früh schnell einmal einen Kaffee, einen Cavanna oder in der Früh einmal einen Cappuccino und vielleicht Nachmittag nochmal schnell ein Tassel Espresso. Und das war's dann. Ja. Und wir Deutsche, wir trinken in der Früh schon mal 3 Tassen Kaffee oder 4 und Mittag nochmal und Nachmittag nochmal und dann läppert sich das. Und vom Gesamtkonsum liegen wir, also Italiener haben 5,9 Kilo, also wir sind 600 Gramm über denen. Das ist jetzt
Ein Backelkaffee.
Immerhin.
Rechnet er immer in Pfund.
Genau, ja.
Das ist aber auch ein eigenartiges Maß, dass man beim Kaffee im Pfund rechnet. Nicht in Kilo oder Halbpfund, also
Pfund
kennt kaum noch jemand, mir schon.
Das ist in Deutschland tatsächlich fast eine Ausnahme. Also gut, die Espresso-Backerl, die haben jetzt alle meistens ein Kilo. Ja. Aber wenn man so ins Ausland geht oder was, dann ist meist das gängigste Maß tatsächlich 250 Gramm. Ja. Und bei uns in Deutschland, weil wir halt so viel Kaffee brauchen, dann wärst du ja nicht fertig mit 250 Gramm. Ständig aufreißen.
Kaffee, ein wunderbares Getränk, aber dass der Konsum in Deutschland so hoch ist. Ich habe auch Spaß, eine kleine Kanne mitgebracht, die mir mal eine Freundin geschenkt hat. Da steht draußen nur Kännchen, natürlich augenzwinkert. Das war für mich so immer so die Erinnerung, wenn man mit der Oma und der Großtante beim Kaffee trinken war und ist draußen gesessen auf der Terrasse vom Kaffee, hat die Bedienung immer gesagt, draußen nur Kännchen, gibt es auch nicht mehr.
Ja, das gibt es auch nicht mehr. Kännchen gibt es sowieso nicht mehr. Also es ist ja, es hat sich ja.
Es waren dann zwei Tassen,
glaube ich. Sehr, sehr gewandelt. Man spricht ja von mittlerweile von Wellen. Ja. Die erste Welle war die Filterkaffeewelle. Das war so in den 60er, 70er Jahren. Da ist der Filterkaffee über uns Deutsche drüber geschwappt. Und da haben wir eigentlich, 90% war Filterkaffee, wo da getrunken worden ist. Dann gab es die zweite Welle, das ist dann, wo dann Espresso und Kaffeecreme auf einmal dazu gekommen ist, wo dann auch diese Portionsgeschichten, Kapseln und Kaffeepads dann dazu gekommen sind. Das war erst dann diese dritte Welle. Die zweite Welle und die dritte Welle ist jetzt, wo also ganz viele Kaffeespezialitäten jetzt auf einmal auf den Tisch kommen, wo sich die Leute für den Kaffee auch viel mehr interessieren. Weil wenn man früher in den 70er Jahren jemanden über Kaffee gefragt hat, hat kein Mensch eine Ahnung gehabt. Wo kommt er her? Was ist das? Ja, gibt es Arabica, Robusta? Niemand hat das gewusst. Und heute ist ein ganz anderes Bewusstsein da, speziell auch bei den jungen Leuten. Und man sieht auch halt ganz viele kleine Kaffeeröstereien, die jetzt überall entstehen. Die
boomen
und
wieder.
Genau.
Und daheim Kaffee zuzubereiten ist auch ein elegantes Ritual geworden. Jeder hat eine tolle Kaffeemaschine.
Und verschiedene Zubereitungsarten. Und jetzt kommt da tatsächlich der Kännchen- oder Filterkaffee auch wieder neu. Und mit ganz tollen Gerätschaften dann. Jetzt gibt es Wasserkocher, wo ich Temperatur erstellen kann und. Und natürlich auch viele Kaffeespezialitäten, so Ursprungskaffees, Single Origins, wie man so schön sagt, ja, wo also keine Blends sind und wo man wirklich unterschiedlichste Geschmäcker herausfinden kann, das ist schon spannend. Ja.
Wir machen eine kleine Kaffeepause für die Nachrichten und in der Zwischenzeit bereiten Sie alles vor, was wir für unsere Kaffeeverkostung brauchen. Da stehen schon Kännchen und Tassen und dieser wunderbar geröstete Kaffee und teilweise von Ihrem Enkel Fitus gemahlen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zu unserem Kaffeeratsch. Jetzt haben wir uns gleich während die Nachrichten verratscht beim Kaffee und bei einem kleinen Croissant. Das gehört nämlich dazu beim Kaffeeratsch. Kaffee ist ein Genussmittel und wir werden jetzt gemeinsam genießen. Vielleicht haben ja Sie Ihren Kaffee auch schon dabei. Wir werden jetzt gemeinsam genießen und Rudi Krapf zeigt uns, wie Kaffee richtig zubereitet wird. Im Hintergrund brodelt schon unser Wasserkocher. Wir ratschen jetzt auch, Rudi Krapf, über verschiedene Zubereitungsarten und wie man guten Kaffee erkennt. Und mir ist gerade eingefallen, wir haben noch von meiner Omi den Kaffeezubereiter. Das war aber nicht der Filterkaffee, das waren zwei so Glaskolben, ein ganz ungewöhnliches Drum. Mhm.
Die hat es bei uns in der Boutique auch lange Zeit gegeben. Das ist ein Kona Coffee Maker hat das geheißen. Da gibt man unten also zwei Glaskolben. Die werden ineinander gesteckt und in dem oberen Glaskolben ist also eine Steigleitung, die noch in den unteren Behälter reingeht. Unten ist das Wasser, man stellt das auf die Herdplatte und es fängt dann zum Kochen an und durch den Druck wird das heiße Wasser von unten quasi nach oben gepresst. So, wenn es unten dann das ganze Wasser weg ist, dann stellt man das Ding vom Ofen weg, dann wird es also unten wieder kalt und der Kaffee, der zieht dann oben, weil oben ist das Kaffeepulver, in dem oberen Kolben ist das Kaffeepulver drin und es zieht dann und wenn man es dann wegstellt, dann läuft es schon langsam wieder nach unten in die untere Kaffeekanne und so kann man also Kaffee machen. Ist eine relativ komplizierte Geschichte und man hat auch dann ganz viel zum Putzen hinterher. Ich finde nach wie vor eigentlich die, ich sage es immer so, Großmutter-Oma-Methode am nettesten. Und das ist auch das, was wir jetzt tatsächlich hier auch machen im Probenaufguss. Das ist ein Kännchen- oder Kannenaufguss. Mhm. Das heißt, ich brauche idealerweise zwei vorgewärmte Kannen.
Auch wie beim Tee, vorwärmen ist ganz wichtig.
Vorwärmen ist wichtig. Weil eine kalte Kanne, wenn man heiße Wasser reinschüttet, das verliert sofort so viel Temperatur, dass die Geschmacksentfaltung einfach nicht mehr optimal ist. Also Kanne vorwärmen, zwei Kannen vorgewärmt. In die erste kommt das gemahlene Kaffeepulver rein. Das ist das, was man jetzt dann gleich machen.
Wir sind in Bayern, wir sind bei BR Heimat, jetzt da dann
kommt,
gleich.
Da kommt also das Kaffeepulver in das Kännchen rein und dann gießt man mit heißem Wasser, also es soll gekocht haben, aber nicht mehr sprudeln, wenn man es aufgießt. Das mag also nicht, also warten, bis das Blubbern aufhört und dann erst in die aufgießen damit. Macht man es halb voll, Dann nimmt man einen langen Löffel, rührt an der Oberfläche, so lange, bis bloß ein goldgelber Schaum steht.
Goldgelber Schaum.
Ja, werden wir jetzt nachher gleich sehen. Und dann gießt man es voll. Und vom ersten Moment an, wo also Wasser dazu kommt, drückt man auf eine Stoppuhr oder schaut halt auf die Uhr. Und die Ziehzeit in dem Kännchen sollte auf keinen Fall über 8 Minuten sein, weil dann eben viele Bitterstoffe dazu kommen. So ideal ist, sage ich mal, für daheim würde ich mal so 6-7 Minuten ansetzen. Im Profiaufguss machen wir es exakt mit 8 Minuten, da läuft der Stoppuhr mit. Und wir haben hier auch 5 Kännchen vor uns stehen, da sind 250 Milliliter Wasser drin und exakt 15 Gramm Kaffee, grob gemahlen. Und so geht die Kaffeeverkostung im Professionellen. Und
vor jedem Kännchen, muss ich jetzt erklären, sind 2 Backerl. Drunter sind die grünen Bohnen, drüber sind die gerösteten Bohnen. Und so testen wir uns jetzt durch 5 verschiedene Kaffeesorten.
Ja, aber das beim Einkauf spielt ja auch das Bild eine Rolle. Wie schaut die Kaffeebohne aus? Und man kann am grünen Kaffee eigentlich schon 80% erkennen, ob es ein guter oder schlechter Kaffee ist.
Profi halt.
Ja, es ist mal am Geruch natürlich auch. Also grüner Kaffee riecht so ein bisschen wie frisches Heu. Ja. Und wenn das nicht ist, wenn es also muffig ist oder im schlimmsten Fall ein Fremdgeschmack drin ist, und das kann beim Kaffee passieren, es gibt Fehlbohnen, und eine Fehlbohne, die heißt sogar im internationalen Sprachgebrauch Stinker.
Wird ihrem Namen wohl alle ehren.
Das sind einzelne Bohnen, die entweder überreif geerntet werden, also wenn die Kaffeekirsche schon am Baum mehr oder weniger zum Gären und Faulen anfängt, wenn so eine aus Versehen mit gepflückt wird und mit reinkommt, dann habe ich einen klassischen Stinker. Ja. Und das ist dann wirklich so, dass eine Bohne unter Umständen mehrere Pfund Kaffee kaputt machen oder schlecht machen kann. Ja. Weil die durchs Mahlen verteilt sich das noch so schön. Und bei ganzen Bohnen ist das natürlich nicht so schlimm, wenn man daheim eine Portion macht, dann ist halt die eine Portion dann kaputt, aber naja. Und das ist schon mal optisch ein Erkennungsmerkmal und beim gerösteten Kaffee natürlich auch. Und entscheidend ist natürlich final, wie schmeckt der Kaffee. Und so wird dann eingekauft und entschieden. Und jetzt gießen wir mal auf, würde ich sagen.
Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es funktioniert. Und drehen wir mal das Mikro rum, so, dass wir mitkriegen, was los ist.
Die Uhr läuft. Und jetzt kommt überall in die Kännchen halb voll Wasser rein. Und da sieht man schon, das ist eine Schaumbildung, aber
der goldene Schaum.
Den haben wir noch nicht so ganz. Das müssen wir, der kommt jetzt erst durchs Umrühren. Und da rührt man jetzt an der Oberfläche ganz vorsichtig um. Weil da schwimmt teilweise, also schwimmt das ganze Kaffeemehl schwimmt ja nach oben und man will das ja im Wasser gelöst haben. Der soll ja seinen Extrakt abgeben. Und wenn der oben drauf schwimmt, dann löst es natürlich die Aromen nicht. Ja.
Ah, das riecht jetzt schon so gut im Studio.
Und das ist, siehst du, was ich meine mit dem goldgelben Schaum? So soll es ausschauen.
So habe ich mir als Kind Mokka vorgestellt. So eine schöne Farbe.
Der würde das. So. Gut.
Jetzt haben
nächster
wir
Schritt.
Nächster
jetzt müssen wir es noch voll machen. Mhm. Ja.
Also es ist eigentlich fast wie bei der Filtermethode. Erst angießen und dann nochmal aufgießen.
Ganz genau.
Und das ist jetzt so die offizielle Verkostungsversion, wie man testet, wenn man Kaffee einkauft, welcher, oder wenn man selber probiert, welchen Kaffee man verkauft, wie er zu schmecken hat.
Genau, also die professionelle Verkostung, das ist ein leichtes Konzentrat, also es ist mehr Dosierung drin, wie man es normalerweise daheim machen würde, also die übliche Getränkestärke wird hier ein bisschen überboten sozusagen. Und die Ziehzeit ist dann mit 8 Minuten vorgegeben.
Wir haben zwar Kaffeehausmusik bei BR Heimat, aber am Vormittag normalerweise nicht, aber es duftet köstlich.
So. Und jetzt müssen wir warten.
Wie lange?
Ja, die 8 Minuten
sitzen.
Das heißt, jetzt haben wir nur gute 5 Minuten.
Oh, wir genießen inzwischen und ratschen einfach weiter.
Dazwischen können wir vielleicht schon mal anschauen, was wir vor uns
alles haben.
Genau.
Also.
Das erste, und das ist aufgebaut wie bei einer Weinprobe. Ja. Mhm. Der erste Kaffee ist ein Robusta. Robusta ist jetzt vom Geschmacklichen her sehr kräftig, geht manchmal auch ins Erdige, hat weniger oder kaum Kaffeesäure oder feine Säure, gibt es da nicht. Aber es ist ein sehr kräftiger Kaffee, ist auch vom Koffeingehalt wesentlich stärker wie jetzt Arabica. Da haben wir einen Koffeingehalt, der von 2 bis maximal 4% gehen kann. Also ist schon ordentlich. Und Robusta ist auch die Basis für ganz viele italienische Espresso-Mischungen, weil er eben von Natur aus ganz viel Körper und Kraft einfach mitbringt. Ja. Und man will auch beim Espresso jetzt die Säure nicht im Vordergrund haben. Der Espresso soll ja nicht sauer sein, der soll kräftig sein. Und meistens kommt ja dann auch ein bisschen Zucker mit dazu, also da kommt die Süße dann mit rein und das harmoniert dann ganz toll. Und da ist also Robusta ist ideal für alles, was Espresso-Geschichten sind. Als nächstes kommt ein Kaffee aus Brasilien, das ist ein ungewaschener Kaffee. Man sieht es auch an den Bohnen. Und zwar, wenn die geröstet sind bei den ungewaschenen Kaffees, der Schnitt oder Schlitz in der Mitte, da ist ja dieses Kaffeehäutchen noch drin. Bei den ungewaschenen Kaffeesorten röstet das Kaffeehäutchen mit. Das heißt, es wird auch braun und lässt sich damit unterscheiden von gewaschen aufbereiteten, also von den hochwertigeren, von der hochwertigeren Methode, weil da ist dieser Schlitz oder Schnitt goldfarben.
Und das reklamieren oft Kunden.
Das reklamieren die Kunden oft, weil wenn man jetzt eine Vakuumpackung oder Dose kauft und macht die auf, dann hat man bei gewaschenen Arabicas, also bei den hochwertigeren, eben dieses Kaffeehäutchen mit drin. Das kann ich danach, wenn das gemahlen wird, nicht mehr rausfiltern oder absaugen. Das
aber
geht
ist eher ein Qualitätsmerkmal.
Und das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Also wenn Sie zu Hause eine Kaffeepackung aufmachen und es sind so goldene Häutchen drin, das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal.
Die Goldkante beim Kaffee.
Genau. Genau. Und das sieht man jetzt hier schön beim nächsten Kaffee. Mhm. Der kommt dann aus Kolumbien. Kolumbien ist auch ein ganz tolles Kaffeeland. Es ist sehr, sehr hügelig und auch die Hochlagen gehen bis über 2000 Meter, wo Kaffee angebaut wird. Ganz, ganz spannend. Dann der nächste ist ein Kenia. Kenia ist... meine Reihenfolge, wenn man sagen muss, was sind die besten 5 Kaffees, dann würde ich Äthiopien, Kenia, Guatemala, Costa Rica, Kolumbien, so in der Reihenfolge würde ich etwa sagen, so von der Wertigkeit, mein Empfinden, aber kann man sich hervorragend drüber streiten. Kenia ist ein ganz toller Kaffee, hat aber relativ viel Säure. Und auch besonders am Kenia, es gibt einige Kenias, die haben so ein Aroma, das erinnert an schwarze Johannisbeeren, also tatsächlich.
Und schmeckt es gleich, wenn Sie es erzählen.
Ganz spannend.
Und der letzte?
Der letzte fünfte? Ist natürlich Kaffee jetzt aus Äthiopien. Die Region heißt Sidamo. Und also so wie jetzt wir Bayern in Deutschland, ist Sidamo in Äthiopien, eine Region südlich von Addis. Sehr, sehr fruchtbar und auch sehr, sehr hügelig. Und da geht es auch bis über 2000 Meter, wo der Kaffeeanbau stattfindet. Und das sind, also hier sind wir in der Urheimat von Äthiopien. Und in Äthiopien gibt es auch eine Gegend, die heißt Kaffa. Und möglicherweise kommt der Name Kaffee auch daher. Also da streiten sich die Gelehrten immer noch, wo kommt es her. Mhm. Kommt es aus dem Arabischen, da gibt es ein Wort, das heißt Schauwe, so ähnlich, und bezeichnet als ein berauschendes Getränk, das sich daher ableitet oder eben von Kaffa, von diesem Distrikt in Äthiopien.
Sie schauen auf die Uhr, gell? Während wir ratschen.
Genau. Haben wir noch eine gute Minute und dann wird abgegossen. Da stehen also vor jedem Kännchen steht eine Tasse jetzt.
Eine henkellose Tasse, eher wie so eine asiatische Schale, weil man es ja...
Weil man es in die Hand nimmt und auch aus der Hand quasi rausprobiert. Oder wie es wir jetzt machen, wir haben so kleine Probierlöffel, wo man dann jeder für sich so einen Schluck mal probieren kann. Und dann geht es natürlich jetzt auch nicht nahtlos über, sondern nach 8 Minuten wird ausgegossen. Man trennt also dann quasi den Kaffee, wo der Kaffeesatz drin ist, im Kännchen. Das muss ich ja trennen, weil sonst zieht das ja ewig nach. Also, und dann der senkt sich jetzt in dieser Ziehzeit zu Boden, sinkt nach unten. Und wenn ich es ausgieße, habe ich also den reinen Kaffee in der Tasse. Also ganz eine tolle Methode, um filterlos Kaffee aufzubrühen, für daheim auch. Und so haben es die Großmütter gemacht. Mhm. 2 Kannen, in der einen Kaffee quasi ziehen lassen und eben schön das Umrühren nicht vergessen. Und dann gab es ja so ein kleines Sieb. Und da hat man dann von der einen Kanne über das Sieb, falls doch noch ein paar Brösel irgendwo mit reinschwimmen, dass man das rausfiltert, über Sieb in eine zweite Kanne reingegossen. Und das ist eigentlich die einfachste und natürlichste und ich sage jetzt mal beste Methode, um einen Kaffee zu filtern.
Ja, man kann es dann nach der Erfindung vom Filter gar nicht mehr anders, aber man weiß sich auch so zu helfen. Und unsere Großmütter haben ja auch irgendwie einen Kaffee gekocht.
Ja, klar.
Jetzt ist, glaube ich, die Minuten rum.
Ja, jetzt haben wir noch 10 Sekunden.
Der Kaffee-Countdown läuft. Jetzt bin ich gespannt wieder. Es ist aufregend, wie der Profi Kaffee probiert. Da muss man wahrscheinlich genauso schlürfen wie beim Wein und beim Kaffee.
Ja, nur jetzt dauert es noch ein bisschen, weil der Kaffee ist natürlich jetzt immer noch, was weiß ich, 85 Grad heiß.
Und der schlürft
wir würden uns jetzt, wenn wir jetzt gleich probieren, die Zunge verbrennen und dann ist es mit dem Probieren und mit dem Schmecken natürlich auch vorbei. Jetzt heißt es nochmal ein bisschen Geduld mitbringen und die Probiertemperatur.
Sollte man auch beim Kaffee. Ah, oh, der ist schon wesentlich dunkler. Das ist jetzt der kolumbianische, glaube ich.
Mhm. Genau.
Der ist ganz schwarz.
Ja, es sind verschiedene Kaffeesorten, die haben auch verschiedene Extraktwerte sozusagen. Also die einen, die geben halt, die sind sehr körperreich, körperbetont, die anderen haben ein bisschen mehr Säure. Und deswegen muss man auch in der Regel Mischungen machen, damit man also alle möglichen Sachen kombiniert. Man möchte dann am Ende eine ausgewogene, einen ausgewogenen Geschmack haben und der soll halt Fülle, Würze und Säure, das sind wie beim Wein auch die drei Sachen, die man sucht. Und wenn ich jetzt den Kenia nimm, zum Beispiel, der hat sehr viel Säure. Wenn jetzt Kenia pur, wäre mir persönlich jetzt, ich sage es jetzt mal, zu sauer. Mhm. Aber wenn ich jetzt 10% Kenia in der Mischung drin habe, ist das ein ganz tolles Geschmackserlebnis, wie fast wie ein Gewürz, kann man fast sagen. Kolumbien ist so die Basis, die breite Basis. Um Kolumbien kann man ganz viel machen. Das ist ein ganz toller Kaffee auch. Kommt eben auch aus Südamerika. Und da kann man hier spielen ohne Ende. Und dann auch im Röstgrad. Ja, es gibt ja verschiedene Röstgrade. Filterkaffee hat eine helle Röstung, weil also da die Säuren besser rauskommen. Espresso röst man dann sehr, sehr dunkel, damit der Körper in den Vordergrund kommt. Die Säuren bauen sich bei längerer und dunklerer Röstung ab, also der hat dann weniger Säure. Und dazwischen gibt es dann noch so Kaffee-Creme-Varianten, so für einen Vollautomaten oder für einen langen Kaffee aus der Maschine. Da macht man dann so eine mitteldunkle Röstung sozusagen.
Ja. Das ist ja spannend. Man muss Kaffee wirklich liebevoller wahrnehmen. So, jetzt haben wir unsere 5 kleinen Schälchen. Genau. Das dürfte jetzt immer noch zu heiß sein.
Ja, es ist noch gut warm.
Dann probieren wir erst, wie sie unter Profibedingungen probieren. Es gibt ja auch unterschiedliche Zubereitungsformen, weil wir gerade geratscht haben, wie unsere Omas das gemacht haben. Dann ist der Filter von Frau Melita erfunden worden. Ja. Auch eine geniale Erfindung, was ja wirklich die Kaffeezubereitung revolutioniert hat. In arabischen Ländern, zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, als Studentin, als ich das erste Mal in Griechenland war, ich wusste, der Schrecken jeder Hausfrau war, wenn der Filter platzt ist, dann war der Kaffee ruiniert, weil der Kaffeesatz drin war. Und krieg in Griechenland von so einer alten Oma meinen ersten griechischen oder türkischen Kaffee, heißt er dort, serviert und trink den und habe von Kaffee eh keine Ahnung gehabt damals als junges Mädel und sehe, oh, auf, jetzt wiegt das unten der Satz drin. Und habe gedacht, damit die arme Frau ihr Gesicht nicht verliert, habe ich den Satz runtergewirkt. Da kratzt es mir einmal. Und ich glaube, halb Griechenland wird ein Rätsel, wo dieser Kaffeesatz verschwunden ist. Der bleibt natürlich drin.
Weil manche gibt ihn tatsächlich mittrinken. Also das gibt es auch. Und der ist natürlich auch sehr stark gesüßt. Und es wird puderfein gemahlen vor allen Dingen. Also viel, viel feiner wie unser Filterkaffee. Und ja, die trinken das. Und das wird auch mehrmals aufgekocht und da kommt auch so ein bisschen die Süße. Also Kaffee bringt auch von Natur aus Süße mit. Es sind ja Kohlehydrate in der Kaffeebohne drin. Die, auch beim Rösten zum Beispiel kennt man das schön. Wenn man einen grünen Kaffee in die Röstmaschine gibt, wenn er kalt ist und nach 2 Minuten in etwa, dann beginnt das ein Prozess der Karamellisierung. Das ist ganz interessant. Und dann riecht es wie Karamell, weil in der Kaffeebohne eben Zuckerstoffe sind, die karamellisieren durch die Hitze. Und das ist auch Teil der Braunfärbung und so weiter. Und auch des Aromas dann letzten Endes. Ja. Na, spannend. Was ich gar nicht mag, das sind diese
Aluminium-Kännchen.
Na, die, wo man unten das heiße Wasser hat, dann ist der Filter, also diese italienischen Espresso-Kannen. Mhm. Ja. Ich finde, der Kaffee schmeckt regelmäßig verbrennt, weil es einfach viel zu heiß ist, das arbeitet ja mit sprudelnd kochendem Wasser und das steht so lange auf dem Gasofen drauf, bis das halt sprudelt. Und dann habe ich das gleiche Prinzip, wie wir es vorher gesagt haben, mit diesem Glaskolben. Mhm. Ja. Da drückt es also auch von unten das heiße Wasser durch dieses Sieb. Und dann oben kann es dann abgießen. Es wird sehr, sehr bitter dadurch. Also eine Espressomaschine, wenn man es in den italienischen Bars hat und wo ein Barista dahinter steht. Das
der
ist
voller Stolz und Ehre seinen Kaffee zubereitet. Und Kapseln?
Ja, Kapseln wird immer natürlich verteufelt, weil es sehr teuer ist, logischerweise. Aber ich sage jetzt mal, in München haben wir, ich weiß nicht, einen Single-Haushalt-Anteil von 40%. Da macht sich keiner einen Filterkaffee und stellt einen Kanner hin, wo er 6 Tassen machen muss, eigentlich, damit es optimal schmeckt. Weil 2 Tassen aus der Filterkaffeemaschine schmecken einfach nicht. Ja. Mhm. Also ich muss eine gewisse Menge haben, damit es ordentlich schmeckt. Jetzt bin ich Single-Haushalt, trinke 2 Tassen und die restlichen 4 Schritte weg. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck der Übung. Also da macht der Kapsel absolut Sinn oder Kaffeepads, weil ich halt dann eine Portion machen kann und auch vom Energiebedarf ist das mit Sicherheit besser, wie jetzt in so einem Fall Filterkaffee. Aber wenn man in einer großen Kaffeerunde ist, große Kanne Kaffee ist immer was.
Das klingt schon mal schön. Große Kanne Kaffee und eine Kaffeerunde. Was Gemütliches. Wie sieht es mit unserer Kaffeerunde aus, mit unseren 5 Kaffeesorten?
Jetzt können wir loslegen.
Jetzt bin ich gespannt. Also
dürfen auch mitprobieren. Wir haben hier so Probenlöffel.
Das sind wie kleine Suppenkellen.
Ja, da geht ein ordentlicher Schluck rein. Und jetzt geht es natürlich auch ums... Ich mache es jetzt mal da.
Nein, ich lasse Sie schlürfen. Sie sind der Experte. Und man spuckt. Nein, und
man spuckt es aus. In dem Fall schluck es jetzt runter.
Weil es so gut ist.
Wir haben ja, wenn... Das kann sich auch keiner vorstellen. Wenn so Kaffeeproben sind, das kann einmal sein, dass man am Tag mal 300 solche Proben hat.
Da bleibt man munter.
Ja, man muss es ja auch ausspucken, weil ich kann nicht 300 Mal, und wenn es nur ein Löffel voll ist, ich kriege ja da eine Menge zusammen, dass ich ja wirklich 3 Tage hintereinander wahrscheinlich nicht schlafen könnte. Also es ist ein Teil vom Ritual und beim Weinprobieren spuckt man ja auch wieder aus. Ja, das ist ganz klar. Und jetzt geht es halt darum, rauszufinden, A, ist der Kaffee sauber, das heißt, hat er keine Fremdaromen, keine Fremdgeschmäcker, keine Fehler. Mhm. Entspricht er dem, was man sich vorstellt? Man kennt natürlich, man weiß, wie muss ein Brasil schmecken, wie muss ein Kolumbien schmecken etc. Wenn jetzt da Abweichungen sind, dann sagt man auch schon, hab 8 oder stimmt was nicht. Und dann wird entschieden, kaufe ich den jetzt oder kaufe ich nicht. Das sind halt Angebote, die wir aus den Ursprungsländern kriegen. Die schicken uns die Muster, oder es geht über die Kaffeehändler natürlich, die schicken uns die Muster. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt einen Bedarf an Kolumbien, dann haben wir oft einmal 20, 30 Muster am Tisch liegen und suchen uns halt dann aus diesem Angebot die besten raus, die für unser Haus dann passen. Und dann wird das gekauft, abgeschlossen und irgendwann geht es aufs Schiff und 3, 4 Wochen später ist der Kaffee dann bei uns.
Und Sie schlürfen jetzt weiter. Das war jetzt gerade der Kenia.
Genau. Jetzt fangen wir mal an. Also es ist aufgebaut wie bei einer Weinverkostung. Mhm. Man fängt jetzt auch nicht mit dem stärksten Rotwein an und arbeitet sich dann hinter zum Rosé, sondern man baut es so auf, dass man geschmacklich immer wieder so eine Stufe höher geht. Ja. Und wir fangen jetzt eben an mit diesem Robusta. Das ist jetzt ein Robusta aus Indien in dem Fall. Und das ist ein sehr schöner Robusta. Aber auch ganz klar kommt da raus, dieser kräftige und im Ansatz ein bisschen erdiger Geschmack. Also ein kleines bisschen wie Blumenerde, so. Mhm. Kommt da durch. Und wenig Säure von Haus aus, aber Körper, richtig, richtig, richtig Wumm. Ja. Doppelwumms, wer hat das gesagt?
Politik hat in der Kaffeetasse nichts verloren.
Dann das nächste ist ein ungewaschener Brasil, der heißt in der Fachsprache Santos. Weil Santos der Verschiffungshafen, also Santos ist eine Stadt in Brasilien und Santos ist der größte Verschiffungshafen. Jetzt sagen wir da einfach Santos dazu. Ungewaschener Kaffee.
Also sie zuzeln aber richtig durch die Zähne und dann bleibt er am Gaumen. Das ist aber nur für den Profi jetzt. So trinken wir natürlich nicht den Kaffee.
Das hört sich schlimm an, ich weiß aber.
Nein, aber das gehört dazu. Das ist ja bei Weinverkostungen und Teeverkostungen, habe ich bei einer ja gelernt, genauso.
Durch das Aufschäumen, durch das Schlürfen kommt also viel Luft dazu und spaltet quasi die Aromen auf. Mhm. Und dann steht ja die Verbindung wieder zwischen Rachenraum und Nase und dann kann man sich das wunderbar erarbeiten. Genau. Also ist jetzt, das erste war Robusta. Jetzt kommen wir schon auf die Arabicas, aber das ist jetzt ungewaschene Arabica. In Brasilien, die haben, ist der größte Kaffeeproduzent und die würden Unmengen von Wasser brauchen, um gewaschene Kaffees machen zu können. Daher ist Brasilien in der Hauptsache trocken aufbereiteter Kaffee. Was aber auch nicht schlecht ist, und Brasilien, also das ist jetzt auch wieder ein toller Kaffee, der hervorragend in eine Espresso-Mischung reingeht. Ganz, ganz schön. Und gut, der nächste ist dann Kaffee aus Kolumbien. Da merkt man also schon nochmal eine Steigerung. Das ist, da ist jetzt eine ganz feine Säure da, ganz ein tolles Aroma. Und also einen leichten Anklang, so ein bisschen schokoladig, so Zartbitterschokolade.
Das klingt ja verheißungsvoll.
Ja, das ist. Viele Leute sagen immer, ich schmecke nicht, wenn ich es dann sage. Jetzt, was ist das? Jetzt habe ich es. So, jetzt kommt der Kenia. Kenia erwarte ich schon mal wesentlich mehr Säure. Was auch der Fall ist, tatsächlich. Aber es ist ein wunderschöner Kaffee. Der hat auch ein bisschen einen nussigen Geschmack, diese Säure dazu. Hervorragend.
Jetzt schmeckt man es.
Und in wenigen Ausnahmefällen kommt da so schwarze Johannisbeere sowas im Hintergrund mit dazu. Man hat auch bei edlen Arabikas auch gerne fruchtige Noten dabei, so leichte Zitrusnoten. Dann Karamell, Zimtkorn rauskommen und so Schokolade, Kakao, Zartbitter. Das ist alles typisch für Kaffee auch.
Und jetzt der letzte.
Und jetzt kommt
ist
der letzte.
Geliebter das äthiopischer.
Ist, das ist mein Freund, ja. Das ist ein Kaffee, da brauche ich nichts dazu. Das ist, den kann ich pur trinken. Da muss ich keine Mischung machen. Der hat alles, was ein guter Kaffee eben braucht. Fülle, Würze, Säure und dieses typisch kräuterige Aroma, das also einzigartig ist und also toll.
Test bestanden. Jetzt plaudern wir nicht aus dem Nähkästchen, sondern aus dem Kaffee. Haferl ist es ja gar nicht, aus der Kaffeetasse. Ich habe jetzt bei der letzten Musik auch alle mit einem Löffel, einem speziellen Löffel durchprobieren dürfen. Und das war ein interessantes Erlebnis. Es hat wirklich jeder anders geschmeckt. Ich habe mit dem Leichten angefangen und dann zum berühmten Äthiopischen mich vorgearbeitet, immer nur löffelweise. Und als ich dann den kräftigsten gehabt habe, hat der Rudi Krapf mir gesagt, jetzt probieren Sie mal nochmal den ersten. Und dann hat man erst den Unterschied gemerkt, wenn man sich von leicht zu kräftig vorarbeitet, dass dann der Geschmack ganz anders ist. Ja. Nämlich der Leichte, den nimmt man dann gar nicht mehr so wahr, wenn man den anderen auf der Zunge gehabt hat. Ja. Das habe ich natürlich nicht das Profischlürfen gemacht, sondern einfach nur genippt an meinem Löffel.
Ja, das ist immer so ein Aha-Erlebnis. Aber wenn wir so mit Kunden so Verkostungen haben, und ich sage dann bewusst immer so, wenn's beim Letzten angekommen sind, also das ist ja dann in der Reihe dann quasi der Beste. Mhm. Jetzt geht's alle mal her und probiert den Ersten nochmal. Dann sagen alle, wow, das ist ja krass, der Unterschied. Und wenn man so immer so wie so ein Treppchen auf Treppchen für Treppchen so ein bisschen höher geht von der Qualität, dann merkt man es eigentlich gar nicht so, also wenn man nicht trainiert ist. Und erst dann, wenn es von vorne nach hinten wieder geht, dann sagt da jeder, wow.
Aber jeder soll ja den Kaffee so trinken, wie er ihm natürlich schmeckt. Dem einen schmeckt der Kräftige besser, der andere schmeckt der Leichte besser. Unsere Mütter und Omas haben den Kaffee so getrunken, aufgebrüht, Filterkaffee und dann ganz viel Zucker und ganz viel Milch rein. Ganz früher gab es dann noch Dosenmilch, Kondensmilch. Und das war für uns als Kinder der Inbegriff vom Kaffee. Sahne war auch manchmal drin. Da haben Sie jetzt ganz kritisch geschaut. So genießt der Kaffee-Experte den Kaffee eigentlich nicht.
Also ich mag tatsächlich ganz gern einen Schuss Sahne einfach rein. Also Schlagramm. Ja, flüssige Sahne, so ein Löffel voll.
Doch das Fett, dann wird's.
Ja, das wird der Kaffee schön geschmeidig. Aber wenn man natürlich den puren Geschmack haben will, dann muss man Kaffee auch pur trinken. Das heißt, ohne Zucker, ohne Milch. Das Einzige, wenn man jetzt vielleicht mit Magen oder mit Sodbrennen ein bisschen Probleme hat, dann ist ein Schuss Milch sicher nicht verkehrt, weil die Milch die Säure ein bisschen puffert. Also wenn jemand wirklich mit Sodbrennen geplagt ist, dann sollte er ein bisschen Milch rein tun, aber auch einen Zucker möglichst vermeiden, grundsätzlich. Und da gibt es ja Kaffees, die mild bearbeitet sind sozusagen, wo also diese so Röstreitstoffe, das sind eigentlich ölige und fettige oder wachsartige Substanzen, die werden beim Rohkaffee quasi entfernt. Das geschieht durch Wasserdampf und Druck, also keine Chemie, nichts dabei, sondern Wasserdampf und Druck. Und da schwitzen quasi diese Stoffe aus. Und danach kann man den Kaffee ganz normal rösten. Das Koffein ist völlig da und das ist, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber so machen wir unseren Prodomo zum Beispiel. Das ist ein magenfreundlicher Kaffee.
Der ist ja auch ein deutscher Klassiker, darf man schon sagen.
Nur dürfen wir es nicht mehr sagen, weil gesundheitsbezogene Aussagen auf dem Lebensmittel nicht mehr erlaubt sind. Früher stand noch drauf, schonend veredelt und so weiter. Und das dürfen wir alles nicht mehr schreiben jetzt. Moderne Zeiten eben.
Koffeinfreier Kaffee haben ja auch immer viele kränkliche Menschen genutzt oder gesagt, dann kann ich besser schlafen. Ja. Schmeckt der noch?
Absolut. Mhm. Also absolut. Es ist, es kommt halt einmal drauf an, ich sage immer, wenn man was Gutes reintut, kommt auch was Gutes raus. Also die Entkoffeinierung ist natürlich ein Prozess, wo man mit einem Lösungsmittel das Koffein aus der Kaffeebohne rauslöst. Und es ist dann so, also das hört sich immer so kritisch an, Lösung. Man kann mit Kohlensäure entkoffeinieren, mit Wasser, mit Druck und so weiter. Und es gibt organische Lösungsmittel. Und der Gesetzgeber schreibt vor, dass im Rohkaffee 5 ppm, also 5 Teile auf 1 Million, 5 Teile Lösungsmittel auf 1 Million Kaffeeteile dürfen im Rohkaffee drin sein. Und beim Rösten verdampfen die alles, da ist nichts mehr nachweisbar. Aber das Koffein reduziert sich ganz erheblich von ungefähr 1,4% beim Arabica auf Minimum 0,1 ist die gesetzliche Vorgabe. Und wir haben meistens so 0,05. Das heißt im Umkehrschwung, ich müsste 28 Tassen entkoffeinierten Kaffee trinken, um auf den Koffeingehalt von einer normalen Tasse zu kommen. Das schafft man also gar nicht.
Das schafft man nicht, ne?
Und dann ist natürlich die Koffeinwirkung eigentlich weitgehend weg. Oder das ist komplett weg. Es ist aber beim normalen Kaffee so, nach eineinhalb, spätestens 2 Stunden baut ein normaler Organismus das Koffein ab. Das heißt, es ist weg. Und dieses Märchen, ich habe Nachmittag um 3 Kaffee getrunken, konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das trifft zu 95% nicht zu. Ganz
beruhigend.
Ganz eine kleine Schar der Menschen ist wirklich, die sind Leute, die empfindlich aufs Koffein reagieren, die können dann wirklich nicht schlafen. Aber in der Regel ist es so, dass man da schlafen kann.
In Italien und in Österreich bekommt man zum Kaffee immer ein kleines Glas Leitungswasser. Macht Kaffee durch die Bitterstoffe durstig oder neutralisiert es nur?
Nein, man hat früher immer gesagt, Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Mhm. Und das stimmt auch in einem gewissen Sinne, wenn man jetzt kein Kaffeetrinker ist, wenn man es nicht gewohnt ist. Und man trinkt einmal eine Tasse Kaffee, eine halbe Stunde später ist man eigentlich schon am Rennen. So. Aber jetzt ein geübter Kaffeetrinker, für den ist das normal und Wissenschaft sagt jetzt auch, dass der Kaffee absolut zur Flüssigkeitsversorgung des Menschen beiträgt. So ist also nicht mehr so. Aber das Glas Wasser kommt tatsächlich daher, dass man früher gesagt hat, Kaffee entwässert, also trinke nur ein Glas Wasser dazu. Stimmt aber, wie gesagt, nur in Ausnahmefällen so.
Jetzt machen Sie das ja professionell. Müssen Sie vorher Ihren Gaumen irgendwie reinigen? Wir haben ja schon beim Tee drüber geredet, am besten mal am Tag vorher kein Knoblauch essen oder nichts Scharfes, was den Gaumen irritiert oder die Zunge irritiert. Ja. Müssen Sie beim Probieren, wenn Sie auf der ganzen Welt unterwegs sind, irgendwas beachten und sagen, an dem Tag esse ich mal nichts oder vorher esse ich nichts, dazu esse ich nichts?
Man kann es nicht immer beeinflussen. Gerade wenn man in Ursprungsländern ist, da ist man dann oft einmal zum Abendessen eingeladen und da gibt es die wildesten Sachen. Also was ich schon alles gegessen habe, von Ameisen über Schlange und Krokodil. Und da musst du am nächsten Tag auch dann probieren. Also man ist dann Profi genug, um solche Dinge dann schon auszublenden. Aber wenn es um richtig wichtige Sachen geht, wichtige Verkostungen geht, dann ist es schon wirklich so, dass am Tag vorher kein Knoblauch, kein, was weiß ich, Peperoni und solche Dinge und rauchen sowieso nicht, dann ist man da schon mit frischer Zunge dann am Werk. Und die Verkostungen, die finden auch grundsätzlich am Vormittag statt oder in der Früh eigentlich am besten, weil in der Früh,
wenn man so sauber ist noch,
der Geschmackssinn am frischesten, am wachesten. Und nach dem Mittagessen kann man auch noch mal Kaffee probieren. Und manchmal muss das, weil es zeitlich gar nicht anders geht, auch so einrichten, dass man das macht. Aber wie gesagt, da sind wir Profi genug, dass man das quasi ausblenden können. Aber am besten ist es tatsächlich nüchtern, ohne Frühstück, ohne alles und dann verkosten, dann kommt man sofort auf die feinsten Nuancen.
Wir haben aus verschiedenen Ländern jetzt schon unsere Probiercafés. Als das angefangen hat, dass man sich am Kaffee in einem Pappbecher mitnimmt, stand ja da immer to go und ich habe gedacht, die kommen aus Togo. Der eine kommt aus Äthiopien, der andere, dann kommt halt der aus Togo. Also ich finde, da geht so die Gemütlichkeit weg, dass der Kaffee nur noch so ein Schlürfgetränk ist im Papperdeckel und dass man immer sagt, so jetzt gönnen wir uns ein Tassel Kaffee oder ein Haferl Kaffee.
Da sind wir vielleicht mit unserem Jahrgang auch noch zu zu oldschool, ich weiß auch nicht. Also ich darf auch niemals mit so einem Coffee-to-go-Becher in die S-Bahn einsteigen. Genauso wenig, wie ich gesagt habe, ich darf mich niemals mit einem Kopfhörer, mit einem Stöpsel in die S-Bahn einsetzen. Habe ich wirklich nie gemacht. Ich habe da mal Zeitung gelesen. Aber ich habe mich da nicht von der Welt abgeschottet, indem ich einen Kopfhörer aufgesetzt habe. Die Jugend heute sieht das ganz anders. Aber mittlerweile ist ja auch wieder so, dass die Coffee-to-go-Geschichte ja auch wieder mit Papierverschwendung und Umwelt und was weiß ich, Verpackungsmüll, das ganze Thema. Also wir sind ja selber in dieser Branche ja tätig, wir arbeiten da ganz intensiv an Mehrwegbechern, die sind auch schon im Einsatz, genauso wie wir an den Kaffeefolien arbeiten, dass die wirklich aus Monomaterialien bestehen, dass die hundertprozentig recyclingfähig sind. Das sind alles Dinge, die im Laufen sind und im Fluss sind und im einfach immer wieder den Gegebenheiten angepasst werden und wir bleiben modern und wir bleiben nachhaltig damit. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte in der heutigen Zeit. Aber vorne steht immer der Kaffeegenuss, logischerweise.
Der Genuss irritiert ein bisschen, was so die Moden waren mit irgendwelchen Sirups und Zeug. Das war dann eigentlich gar kein Kaffee mehr, das war eigentlich eine warme Brühe mit anderen Geschmacksnuancen, Vanille und Karamell. Und da verzieht unser Kaffee- und Tee-Experte gleich sich.
Da bleibt ja mal nichts anderes übrig. Nein, Kaffee hat ja von Natur aus so tolle Aromen und man findet ja auch, wie gesagt, eine Vielzahl von verschiedenen, eben Zimt und fruchtige Noten etc. Da muss ich nicht nur irgendeinen Fruchtsirup oder irgendein Aromat, also ein künstliches Aroma mit dazu reinschütten. Ich finde, das ist ein Frevel. Ja. Punkt.
Tasse oder Haferl?
Tasse.
Warum?
Dünn. Wie beim
Porzellan, wie beim Tee.
Ja, in dem Fall, das ist als Probengeschirr ist jetzt relativ massiv, aber das muss halt auch was aushalten. Ja. Dünne Tasse hat halt den Vorteil, dass die auch wenig Wärme wegnimmt. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Kaffee in eine dicke Tasse reinschütte, die kalt ist, dann zieht sich quasi das Aroma zusammen, weil der Kaffee gleich einmal um 10, 15 Grad abkühlt, abgeschreckt wird sozusagen. Und daher ist eine dünne Porzellantasse natürlich immer vom Vorteil. Ja.
Das war so beim Aussteuergeschirr so schön. Mhm. Es gab Teegeschirr, es gab Kaffeegeschirr, es gab die Kanne und wir durften als Kinder immer mit den Mokkatassen, durften wir immer wie Puppenküche spielen. Auch die Mokkatassen waren so was Geheimnisvolles. Der Mokka war dann aber sowas wie der Espresso heute, ein bisschen
kräftigerer. Ja, das ist dann kräftigerer. Türkisch Mokka sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, dass das in Deutschland einfach nur die Tassen waren nett, aber ich glaube, dass kaum
jemals Mokka drin war.
Aus diesen Tassen getrunken hat. Tatsächlich. Also das war dann eher Kinderspielzeug. Wir haben die auch daheim gehabt. Ja. Ich habe auch noch ein paar so Sammelobjekte daheim rumstehen.
Es gab ja auch die Sammeltassen, ja, diese Kaffeetassen, wo dann irgendwie stand, immer treu in Redlichkeit oder zum 50. Hochzeitstag oder genau. So. Das war ja auch was Besonderes, diese Prinzessinnen-Sammeltassen.
Muss ich schnell eine Geschichte erzählen. Unsere Tochter beim ersten Kind, beim Fitus eben, da hat sie uns, wir haben es noch nicht gewusst, dass das Baby kriegt, und dann haben sie uns eingeladen zum Kaffee. Kommt zum Kaffee. Und dann haben sie uns so Kaffee-Haferl hingestellt. Und wenn wir es dann leer getrunken haben, dann steht dann unten, stand in der Tasse drin, du wirst Opa.
Ist das nett?
Und bei der Oma ist, du wirst Oma. Nein, das war ein Hallo. Das ist so nett.
Da ist das Haferl erlaubt.
Genau.
Gell? Ist das eine
das
nette Idee?
Das war so eine nette Idee, ja. Genau.
Kalter Kaffee macht schön heiß. Stimmt das? Nein.
Sagen lernen Sie es. Aber kalter, es ist nochmal interessant. Vielleicht können wir das nachher auch nochmal machen. Je weniger Temperatur. Oh,
gibt kein nachher mehr, sonst kommen wir in Heimat aktuell. Nein.
Kaffee verändert sich ja wieder. Darum probieren wir ganz gern ein paar Minuten später nochmal nach, ob das Geschmackserlebnis das Urteil, das man beim ersten Mal gefällt hat, ob das auch steht oder ob sich es dann nochmal verändert, zum Positiven oder Negativen. Und das entscheidet
dann. Und
jetzt?
Wie war es jetzt?
Spannend. Nein, es ist wirklich so, es kommen manche Sachen dann noch intensiver raus. Also dieses bei dem Äthiopien kommt jetzt durchaus so eine ganz leichte Schokoladennote noch dazu. Und der Kenia ist und bleibt mit der Säure stehen, der Kolumbier, der wird ein bisschen spitzer, sagt man da, der kommt auch mit der Säure ein bisschen kräftiger daher. Also es ist total spannend, die Geschichte.
Was für ein schöner Beruf, Probierer, Kaffeeprobierer und Einkäufer bei der Firma Dallmayr zu sein. Und das ist auch, was man aus der Werbung alle schon seit 30, 40 Jahren kennen, diese schönen Porzellanvasen, in denen dort der Kaffee aufbewahrt wird. Ist das die klassische Aufbewahrungs Möglichkeit immer schon gewesen in den Feinkostläden und Kolonialwarenläden?
Früher hat man da Blechdosen gehabt. Mhm. Ja. Und wir haben halt uns den Luxus gegönnt mit Nymphenburger Porzellanvasen. Die kosten ein Vermögen, kann ich nur sagen.
Sind auch was fürs Leben.
Ist wunderschön. Wir haben halt da immer den frischen Kaffee. Der wird also täglich frisch von der Rösterei wird das da eben eingefüllt. Da ist nicht mehr so ein alter Kaffee drin, sondern da geht ja so doch was weg. Und da haben wir immer frischesten Kaffee. Wichtig ist beim Kaffee vielleicht auch noch für die Verbraucher. Kühl, dunkel, weg trocken. Von Fremdgerüchen und trocken lagern. Fremdgerüche sind furchtbar tödlich für einen Kaffee. Feuchtigkeit ist schlecht, Sonne ist schlecht und Sauerstoff vor allen Dingen. Und ideal ist Kühlschrank oder noch besser die Gefriertruhe. Wir haben wirklich mal in den 70er Jahren Langzeitversuche gemacht mit Kaffee, den wir eingefroren haben, im Vergleich mit frisch geröstet. Und wir haben nach einem Jahr keinen Unterschied schmecken können von der Frische her. Und wenn man Kaffee offen liegen lässt, ist er nach 14 Tagen ranzig, weil die Öle und Fette, die im Kaffee drin sind, mit dem Luftsauerstoff reagieren und eben ranzig werden. Ja. Und das verhindert man durch das Lagern in der Kälte. Und natürlich muss man die Packung ordentlich zumachen.
Nicht, sonst noch, nicht, dass der Emmentaler auch noch drin ist und dann
oder der Stinkekäse. Da muss man natürlich aufpassen. Also Fremdgerüche vermeiden, kühl, dunkel, trocken, das ist ideal.
Aber da fällt mir zum Geruch noch was ein. In Parfümerien sind immer kleine Schälchen mit Kaffeebohnen, wenn man 3-4 Parfums gerochen hat, damit man den Geruch wieder für sich selber neutralisiert. Stimmt das oder ist es einfach nur schön?
Ich habe noch nie Parfüm so, also ich rieche es natürlich auch noch und ich denke mir immer, das ist auch wahnsinnig anstrengend sowas, weil es ja nur über die Nase geht und sehr intensiv ist. Zum Neutralisieren kann ich es mir fast nicht vorstellen, weil Kaffee auch wieder intensiv ist, wenn man daran riecht, weiß ich nicht. Aber ein Tipp auf alle Fälle noch, schlechte Gerüche kann man auch mit Kaffeepulver, wenn man sie zum Beispiel in den Kühlschrank stellt, wenn man also was weiß ich vorher einen Fisch drin gehabt hat und sagt, Kühlschrank mache ich auf oder einen geschlingerten Käse auf, ein Schälchen mit Kaffeemehl rein und das neutralisiert dann auch den Geschmack.
Kaffee den Geruch ein bisschen. Ist ein köstlicher Duft. Ist kein Geruch, ist ein Duft.
Duft, ja.
Wie werden Sie, ich weiß, dass Sie nachmittags immer Ihren Kaffee genießen, wie werden Sie und welchen Kaffee heute Nachmittag genießen, Rudi Krapf, der Spezialist zum Thema Kaffee?
Ich schätze, dass wir heute bei uns im Büro noch einen Kaffee trinken, weil ich muss dann nachher noch zurück, um diese Utensilien wieder abzugeben. Und wahrscheinlich wird es eine Kaffeecreme werden, eine Tasse aus der Maschine, tatsächlich.
Dann danke ich Ihnen für den Kaffeeratsch, für den Kaffeeklatsch. Viel Interessantes war dabei. Ich glaube, auch für Kaffeetrinker waren das jetzt zwei interessante Stunden zu hören, woher Kaffee kommt, wie Kaffee verarbeitet wird und wie man Kaffee genießen kann. Herzlichen Dank, es hat wieder sehr viel Freude gemacht mit Ihnen und ich wünsche Ihnen eine gemütliche Kaffeestunde heute Mittag und heute Nachmittag und am Wochenende kann man seinen Kaffee ja ohnehin besonders genießen, weil man Kaffee mit Ruhe genießen sollte.
Da schließe ich mich einfach nur an und sage auch vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. War wie immer großer Spaß und große Freude und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder. Das wäre schön.
Herzlichen Dank an Rudi Krapf. Es war wirklich ein ganz besonderer Kaffeeratsch.